Sehnsucht im Hyperbett 8. Wo die Hecken brennen und die Büsche Dornen tragen. Dir steht meine Mitra. Wie du mich einatmest, wundert mich nicht. Wie du furchtlos bist im Zittern, dass du so mutig bist mit dir selbst, macht mich Raum vergessen. Du berührst mich, ich kann dich anfassen. Aus dem gleichen Grund dehnt sich die Zeit. Ich schiebe dich zwischen Haus, Hemd, Haut und Hose und bin dein Papa, dein Paul, dein Rand. Denn ich bin deine Zeit, aus der du kommst, und dein Ritter, der dich rüberholt und reitet. Ich galoppiere dich, ich kenne dich, ich säume dich mit jedem Strich und besame deinen Rahmen. Paula, Corpus Mei, mein Portal, potentes Lamm, knusprige Parvati, mein pulsierendes Gestell. Ich bin dein Gaul in die Ewigkeit, dein Kummer. Weil ich dich in diesem Leben verlasse, kränkt mich. Und macht uns klein. Wie kannst du so gegen uns sein? Ihre Gleichzeitigkeiten in verschiedenen Zeiten auf verschiedene Arten waren, in ihrer Komplexität, in ihrem jeweiligen Unterwegssein, nur ohne Technik ausführbar. In größter Wachheit geweckt fielen sie, wie sie fallen werden. Das Raffinierte ist einfach, darin waren sie gleich. Paul und Paula meistern sich. Wenn Gott ein Pferd ist, dann sind sie Zucker. Einen Meister sucht man nicht. Wenn du der Meister deines Meisters bist, bist du im Hyperbett. Du bist geweckt. Wenn du dagegen bist, füllt das Fallen nichts. Du fällst, ohne dass es sich zeigt. Paulas Fallen war ihre Art. Schlossexistenz. Der Schädel von Hans-Henne Jahn wird auf einem Pferd angeliefert. Paul fühlte das Fallen in Paula. Sie hielt es für Paul. Das hieß, er fühlte es nicht, denn es war abgelegt, um es zu hegen, um draußen nach Nahrung zu jagen, was nur einer kann, der dieses nicht fühlt, was die fühlt, die ernährt. Wie würde ein Fühlender jagen, wenn sein Fohlen Hunger hat, in seinem eigenen Bauch, hm? Periodisch vergewissert sich Paul, dass Paula im Fallen nicht aufhört zu fallen. Er unterstützt ihr Fallen, sieht ihr zu. Ohne sie dabei zu sehen. Es wäre ihr Absturz gewesen. Paul darf nicht stürzen. Wenn er Paula im Stürzen beisteht, dies ist ein Paarlauf in die Hölle unter Engeln. Der Phönix steht auf einem Bein im Startloch und klappert. Paul liegt die Verzögerung im Blut und fließt durch Paula. Das Hochzeitszelt des Hyperbetts ist überhöht durch Überschreitung, die nicht geschieht und doch geschrieben, in Schrift und Stunden, es sind 7. Ab 5 Vögel, jede Minute. Sie wissen das Ende noch einmal, sagt er um 5, damit er sie um 5 nie bei den ersten Vögeln seiner Zunge vergisst auf ihrem Karding. Paul, den sie nie wieder auf ihrem Karding spürt, weil er sie nicht liebt an dieser Stelle, an die Vögel bindet, Not am Beine, notabene. Wie oft muss er ihr das in den Körper stecken, dass sie zwei sind, die sich ohne Liebe lieben. Er öffnet das Fenster und kniet und redet und hat das Karding in seinem Mund und spielt mit seiner Zunge, die wund ist vom Spielen gespalten. Auch die Zungenbänder sind wund. Du überlebst den Verlust des Begehrten, indem du es selbst bist. Siehe Freud und Anna, Tochter, die Sigmund wird. Sigmund Freud, der Vater. Der siegende Mund. Paula aber ist Paul und vermisst sich deshalb. Sieg ist kein Gewinn. Er tut Not. Ein Vater sollte seine Tochter nicht ganz körperlich lieben, bevor es zu spät ist. Hier aber ist es der Anfang. Es gibt Paula, nicht ohne Paul. Wie kann man Geburt rückgängig machen und sich dabei um seinen Nachwuchs sorgend verhalten? Niemand sollte seine Zeugung anmaulen. Es ist dumme Sünde. Es ist der Sport des großen Unsterblichen, Vademba, der seine Tochter Stengel nennt, schwarze Vanille, und mit Papayazweig öffnet, der vor der Hütte blüht, schiebt ihr mit einem Tropfen Karapateöl ins untere Kind. Der Schwanz der Ewigkeit fühlt sich verarscht. Das ist das Untersuchungsfeld. Dies hier war alles nur nicht Sex. Was Sex war, ist nicht Sex. Es war von Gründonnerstag auf Karfreitag bis Pfingsten. um das Schloss vor einen Hyperzaun gezogen, mit Videokanüle ins Fleisch der Hyperexperten. Paul will nicht lieben, der Preis ist der Himmel. Er denkt, er hat zweimal den Himmel ausschlagen, der Luxus ist groß, Paul ist reich. Wer Paul sieht, liebt Paul. Paul ist mit dem Himmel geschlagen, Paul ist heilig. Treu ist die Wohnung den Seelen der Körper, die sich vermählen und erfinderisch in ihren Betten und erfindet sie. Es ist nicht vollbracht. Lieber Vater im Himmel, bitte stell uns hier auf in deiner Ordnung und führe uns nicht in Versuchung, denn das ist gemein. Lass es endlich regnen, du Sau, scharf, senkrecht in uns und sakral, Wille, dieses Wort und Sache sind Giften dieser Liebe. Wenn es ein Fallball sein soll, dann fall doch endlich ein. Wenn er sie geliebt hätte, verrät er seiner Tochter. Wie kann denn ausgerechnet sie das nicht verstehen? Wie kann sie so ohne Rücksicht auf ihre Vernichtung zu gehen? Was hast du für einen dicken, unbelehrbaren Schädelmädel? Das Hyperschloss ist Yorixheim. So erklären sich die gelieferten Köpfe. Es gibt Momente, da ist es für Paul besser, eine andere Tochter zu haben als Paula. Wie kann er so verrückt sein, sie nicht lieben zu wollen, nur weil sie sein Kind ist? Was sind denn das für Gesetze? Wie viele Töchter hat ein Vater, um sie nicht zu lieben in der Welt? Was ist das für ein Leben? Man möchte auf der Stelle sterben. Er würde sein Leben geben für seine Tochter und ihres auch, um das ihrer Mutter und seiner Mutter und seiner Geliebten, die Kinder seiner Geliebten, alle würde er sofort in einen Sack stopfen und opfern. Denn diese Liebe zu seiner Tochter sei mörderisch. Wie kann sie wollen, dass er so in Panik ist? Wenn sie ihn liebt. Er will raus. So wie er auch hofft, dass es nach dem Tod rausgeht und nicht rein ins Ungeborensein. Und dort noch weiter, so sehr würde er bestimmt nicht vor seine Geburt gehen und auch nicht auf diese zu, ins kosmische Waisenhaus, den Rat der Seelen. Was weißt denn du, behütetes Kind, von einem Waisenhaus, Paula, hm? Tochter? Papa? Was weißt du von dir? Paul weiß, dass der Engel ihm unter die Nase schlug, das Licht auslöschte auf seiner Stirn, schluck von der Frucht und dann ab ins Leben, gegen seinen Willen. Und das, was schwer durcheinander ging, bevor die Kerze löschte, sah Paul sehend von Welt zu Welt und sah, was Paula immer noch wusste, wie Paul und Paula nicht geschieden waren, denn sie war noch nicht ins Geborensein endgültig verlassen worden und hatte eine Chance, die er ihr bald nimmt, außer er tötet das Kind. Hier ist irgendwas verwickelt. Und doch dient es Paul, Paul zu bleiben, wie er Paul ist, und nicht ein Fluss, nicht Medea, die ihre Kinder frisst, also ein Mensch, der fließt. Paul ist ein Idiot. Das weiß er, das sagt er. So liebt ihn Paula. Solange Paula für Paul diese Anfälle hat, kann Paul sein persönliches Fliegen aufschieben. Er kann sich mit seinem Willen gegen die Liebe entscheiden und sich zwischen Paul und Paula vorübergehend zwingen. Er hatte da in sich eine ziemlich elaborierte Konstruktion über sich aufgebaut, eine Hyperintelligenz, die sich vor lauter Schwachsinn so schnell an sich selbst berauschte, dass der Schwachsinn verpuffte. Simpelste Stufe, Magie, Abteilung Kaninchen, doch auch Geschwindigkeit erzeugt Materie und Materieanziehung und Ekel, gleich ein Minus-Eleganz-Bereich. Er könnte in diesem Zustand, der dann eingetreten wäre, Paul mit Paula im Fluss, im Haupthaus oder an der Wiese, unmöglich die Welt zusammenhalten und in ihren Zimmern gewesen sein, ihren unteren und oberen Zimmern. Er hätte sich aus seiner Pflicht gestohlen. Er würde Menschen dabei verlassen und verletzen, so wie er verlassen und verletzt worden war. Und dafür habe ihn niemand gezeugt, um die Kreislaufspirale des Bösen zurückzudrehen und seiner Tochter aufzuhalsen und sie in die Hölle zu spießen, die große Brüllerin. Die Hölle? Er ist nicht der Mann, um geil und rostig in seiner Tochter zu stoßen, aus Lust und Wonne und Schwäche an Wille, damit sie dann keinen Vater hat, nicht Paul. Paul ist eine Bastion gegen das Waisenhaus an sich. Und bestimmt zeugt er keinen Bastard, der nicht weiß, aus was er gemacht ist. An meinen Kindern will ich es gut machen, dass ich meiner Väter Kinder bin, sprach also Zarathustra, sprach sein Übersetzer Bataille. Jetzt kann man schon kegeln mit den Schädeln im Schloss. Kein König kann sein Kind perfekter schützen als Paul, solange es Kind ist, denkt der König. Dann muss es fliehen, denn Paul wird jedem Prinzen die Haut abziehen, der sein Kind will, und diese vor Zeugen lesen, weil dieser niemals an Paul heranreichen kann. In dieser Sache ist Paul allgemein und Paula Frau. Außerdem ist Ödipus, in Klammer, kein Schädel, Klammer zu, alles. Was Paul auf seinem Weg fern der Heimat begegnet, ist Paula, ist Sphinx, Mutter, Tochter und Frau, die Antwort auf die Frage, die er nicht stellt. Das ist das Schlimmste an Paula für Paul, was ihn schamlos anzieht, wie sehr sie diese Antwort ist auf seine nicht gestellte Frage. Wie tief unanständig und ihn, Paul, perforierend dadurch ihre ganze Existenz sei und wie sehr sie zu ihm gehört als abgelehnte Antwort auf diese Frage, die er erst im Totenbett stellt und dann will er Paula haben, sofort. Ein Mann wie Paul vergisst keine Ordnung. Wenn sie sieht, wie er Ordnung ist, wird sie sich umdrehen und gehen? Wird sie sagen, du alter, rigider, stinkender Stockfisch, pack deine Socke, du strenge Kakerlake? Wenn sie sieht, wie ihn seine Angst, dass sie sich umdreht, schon lange verschlungen hat, wenn sie sieht, dass er mitten in Angst und deshalb so angstfrei ist, wird sie gehen? Paul ist nicht der Mann für verunglückte Bräute. Jetzt ist er betäubt und in Sicherheit. Es war gefährlich und er hat es geschafft. Er sitzt im Hyperbett mit angezogenen Beinen, kratzt anmutig sein Knie und stellt kindliche Fragen. Pauls Neugier ist das Wirklichste an Paul. Seine Schuhe stehen vor dem Bett neben ihren. Wenn einer so tut, als ob er ein Idiot ist, der so tut, als ob er ein Idiot ist, dann ist es Paul, ein Idiot. Die Gefahr war immens. Die Rettung wird erst nach und nach den Mann erreichen, wenn er wieder weggeflogen und bei sich ist in seinen Häusern, an Plätzen, die dann plötzlich heillos wechseln vor seinem Kühlschrank nachts. Er hat einen Instinkt für Situationen, die seinem selbst an den Kragen wollen. Um die Kraft gegen das Fließende zu stärken, müsse er sich ins Gefahrenbett begeben haben. Nicht irgendeines, ein adäquates, deines, ein tierisch starkes und zu ihm passendes, aus dem gleichen Hause stammendes, ein ihn an die Grenze treibendes und bis aufs Äußerste versuchendes ihres, dessen Meister er ist, sein muss, sonst Umschlag und klassisch Kontrapunkt, Katastrophe. Logisch. Mit ihr trainiere er das Überleben in extremen Bedrohungsanlagen, um dann in den Bus und dann ins Flugzeug zu steigen und es überlebt zu haben, so wie es eine Ehre sei, mit ihr zu vögeln auf dem deutschen Sofa Hotel Artus, als es noch kein letzter Ritt war. So ehrenhaft könne auch nur sie verlieren. Sie sei die Einzige, die nicht verliert dabei, wenn sie verliert. Artus war ein erster Erfolg in Richtung Entliebung. Paul braucht Paula, um nicht zu sterben, falls noch eine Paula kommt. Oder sie selbst, oder er eine zeugt. Nie wieder will Paul noch eine Paula zeugen. Und da Paul, wenn er nicht dagegen wäre, in Paula ist und sie ihn nicht verlässt, muss er sie töten, weil er nicht selbst ganz abgetötet ist, um sie nicht zu fühlen, wenn er in ihr ist. Und wie bleibt er dabei am Leben? Nicht? Engel, schreit Paula damals kübelweise als Vorrat, als Dusche. Sie sehe ihn mit ihrem Körper, schreibt sie ihm, und er, dass er ihre Briefe frisst, nicht liest. Und ob ihre Haare noch elektrisch in den Himmel strömen, wenn er sie nimmt. Paul muss immer wieder über einen See, sagt er, ohne Ruder Berge versetzen. Paul sagt zu seinen Frauen Berg. Wie kam es nach dem Strich, den Paula unter Paul und Paula zog, zu Paul und Paula, hm? Paul? Fragte Paula vor allen Leuten. Im großen Kongress, Thema Sehnsucht, ob sie nicht X gemeint habe, als sie Y sagte. Diese geheime, positive Verneinung, diese diagonale, fantastische Liebesachse im Saal, diese Physik, Geometrie und Architektur. Paul sah Paula an, im Natursaal, und natürlich explodierte es. Das Leben lief ab wie beim Sterben. Sie lachte über diese Schablone. Sie steckte ihr Haar hoch und zeigte ihm den Nacken. Er blieb hängen. Vertigo, Schnecke, Schwindel, Treppe. Klassischer Filmriss. Es sei doch menschlich möglich und verständlicher, sich kämpfend zu erringen, als immer schon da zu sein, ohne zu kommen. Da bleibt der Spaß aus, sagt Paul. Verständigung erkämpfen, ein Paar sein, Fremde über die Grenzen gehen, sich erweitern, streiten, sich wieder vertragen, betrügen, verzeihen, planen und verwerfen. So stellt sich Paul ein Paar vor, nicht wie Paula und Paul, wo es gar keinen Weg gibt, wo kein Weg hinführt und keiner weg. Ein Schandfleck oder Liebesleck, irgendwie ein Loch im Eimer, zu viele Tassen im Sand. Paul war der süßeste Idiot ihres Lebens. Paula zögerte. Sie genoss das Zögern. Nach 1000 Jahren nahm sie den Dorn aus dem Mund und sagte im großen Kongress ja, laut. Dann läuten die Glocken im Dom. Sie weiß nicht, ob er sie hört. Sie hatte sich ihre Seele spontan mit ihm vermählt, mit seiner. Als Paul Paula sah, hat Paul Berg gedacht. Ein neuer Berg, werde ich ihn besteigen? Komme ich wieder runter? Werde ich kleben bleiben? Erkannte er sie nicht als Vater, als Mann? War sie geschminkt? Erinnerte sich Paula an Papa, als er ging? Wie alt war sie, als er ging? Damit er sie nicht flachlegen muss, damit sie existiert. Paul ist beim Zeugen verschwunden im Akt. Maria, adieu. Paul gab es für Paula in Paulas Epiphanien. Paul hat dem Fluch vorgebeugt, dass er sein Kind begatten und danach verlassen werde. Er hat es verlassen. Bevor er es zeugt, nicht ganz, fragen wir den Schwanz. Paul ist und ist nicht, anders wäre die Affäre nicht zu lösen gewesen. Und Paul blüht nun mal nicht in Affären. Paul blüht und entsagt sich der Gattin und der Gattung. Kummer im Garten, großer Kummer.